Heilungsgeschichte. Wir werden jetzt zwei Sonntage, heute ich und nächsten Sonntag Matthias, über dieses umfassende Thema sprechen, was das ist, Heilung. Heilungsgeschichte. Es gibt drei Begriffe, Heilungsgeschichte, Heiligungsgeschichte und Heilsgeschichte. Da kommt man schnell durcheinander. Ja. Jetzt muss ich mit meinen Zetteln noch klarkommen. Aufregung. Ja, Heilsgeschichte. Was ist das? Was ist das? Oder warum das so genannt wurde? Und ich habe so einen Artikel gelesen und das stand so in Überschrift: Heilungsgeschichte, die ultimative Liebesgeschichte. Eine Liebesgeschichte zwischen Gott, dem Schöpfer, und dem Mensch, also mit uns. Und seit der Schöpfung hier suchen Menschen den Schöpfer, manche lehnen ihn ab. Die wir heute alle hier sind, ich glaube, dass meistens den Jesus kennen, deswegen sind sie hier. Die ihn noch nicht kennen, wahrscheinlich suchen sie ihn. Und heute ist auch die Möglichkeit, ihn zu finden. Und ich versuche heute so einen Bogen zu machen im Alten Testament und so ein paar Punkte aufzeichnen, wo Gottes Reden so deutlich zu den Menschen war und wo er eigentlich seine Liebe beweist. Oft hört man von den Menschen, die über den Alten Testament reden, vor allem wenn man mit Atheisten diskutiert oder so, oder die Menschen, die wenig gelesen, das sehen sie da viel schreckliche Dinge. Aber wenn man die Geschichte genauer betrachtet und genauer liest, da entsteht ein ganz anderes Bild. Das entsteht ein Bild eines Gottes, der um Menschen kämpft, der um Menschen ringt, der versucht mit allen Mitteln und Methoden uns zu erreichen. Und die Menschen wie ich, lange Jahre mit dem harten Herz gelebt hat, hat das gar nicht gemerkt, bis es eng wurde. Aber das ist eine andere Geschichte. Ja. Gott schuf die, oder wie steht es im 1. Mose 1, 31, und Gott sah in alles, was er gemacht hat, und sieh, es war sehr gut. Die Schöpfung war sehr gut gemacht, nur da kam die Schlange und sträubte so einen Zweifel, nicht mal direkt die Lüge, so ein kleiner Zweifel. Und schon fing an, Mensch zu grübeln und trifft eine falsche Entscheidung. Und für diese falsche Entscheidung stand eigentlich eine Todesstrafe. Gott sagte, wenn ihr von dem Frucht dieses Baums essen werdet, werdet ihr sterben. Und schon kommt der erste Punkt. Gott tötet sie nicht. Aber die haben doch Konsequenz. Die müssen das Garten verlassen. Die müssen auf diese schöne Erde gehen und müssen hart arbeiten. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot verdienen. Für die Frauen noch schlimmer. Mit Schmerzen sollte Kinder gebären. Und das ist bis heute so. Das ist die Konsequenz, einen kleinen Fehler. Ja, so vergehen einige Jahrhunderte und die Menschen leben. Und wie das schon mit Kai und Abel war, plötzlich Streit, einer ist eifersüchtig, Stein. Mord. Ziemlich schnell ging es ab. Und Gott hat das irgendwann angeschaut und das gefiel ihm nicht. Und Gott versucht uns dann mit menschlicher Sprache etwas deutlich zu machen. Ich kann mir schwer vorstellen, dass Gott so denkt oder wie, aber er versucht mit den Fingern, so wie wir den Kindern erklären, wie man zählt, 2 plus 2, 5, ja, falsch. Und Gott sagt zu uns Menschen, 1. Mose 6, 6, es reute den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf Erden und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Gott reute. Er versucht in unserer menschlichen Sprache uns klarzumachen, dass es überhaupt ihm nicht gefällt, wie die Menschen leben. Und beschließt, Er beschließt, die Menschen und alles, was auf der Erde ist, zu vernichten. Man muss nur vorstellen, was für grausame Sachen wahrscheinlich Menschen getan haben, um Gott so zu reizen. Und ich finde es gut, dass Gott es nicht verschweigt. Er sagt uns ehrlich, was geschieht auf dieser Erde. Aber er sieht einen Mensch, der Gott treu ist. Ein Mensch, der heißt Noah. Gott gibt einen Auftrag, eine Arche zu bauen. Auch die Zeit, wo er die Arche baut, das ist über 100, also um die 100 Jahre, hat eigentlich die Menschheit die Gelegenheit, umzukehren. Es ist nicht so, ihr habt jetzt Mist gebaut und jetzt ab lebenslänglich. Nein, er schenkt die Zeit, nachzusinnen. Aber die Menschen, wie es in der Schrift auch steht, lachen über Noah. Die lachen sich wahrscheinlich kaputt, machen Witze oder wie auch immer. Aber Noah zieht sein Ding durch, baut Arche, rettet einen Teil der Tierwelt, sich, seine drei Söhne und drei Schwiegertöchter. Die überleben diese ganze Katastrophe und Gott schließt mit Noah einen Bund. Nie mehr will ich um den Menschen willen die Erde verfluchen und alles Lebendige vernichten, so wie ich es gerade getan habe. Da sehen wir auch schon, dass Gott auch nicht ganz zufrieden mit seiner Handlung war. Das kann ich mir nur vorstellen, weil in den Gott hineinversetzen kann ich nicht. Es ist unmöglich für uns Menschen. Aber er redet mit uns in unserer Sprache, habe ich schon mal gesagt. Und dann redet er mit Noah und mit seinen Kindern. Und Gott sprach, 1. Mose 9, Vers 13, und Gott sprach, das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe zwischen mir und euch und allen lebendigen Getier bei euch auf ewig. Mein Bogen habe ich gesetzt in die Wolken, der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Gott ergreift wieder eine Initiative. Er wartet nicht, dass Mensch etwas macht, sondern ich habe dich gerettet, ich habe dir jetzt die Erde gemacht, macht die Erde untertan, vermehrt euch und ich verspreche euch, dass ich diese Erde auf diese Art und Weise nie wieder zerstören werde. Ein Bund von Gott aus. Das menschliche Problem nimmt sein Elend wieder. Gehen Jahrhunderte um und Menschen werden immer schlimmer. Und wie das schon im Paradies war, Mensch will Gott werden. Und dann beschließt die Menschheit, einen Turm zu bauen. Einen Turm zu bauen bis an der Spitze des Himmels. Ich lese diese Verse auch. Lieber Gott reden lassen durch dein Wort. Das. 1. Mose 11, Verse 3 bis 4. Und sie sprachen untereinander, wohlauf, lass uns Ziegel streichen und brennen. Und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel und sprachen, wohlauf, lass uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis in den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut über die ganze Erde. Wie kommen die auf die Idee, dass die über die Erde zerstreut werden? Weiß ich nicht, aber dieser Satz, dass wir uns einen Namen machen. Das haben wir wieder das gleiche Problem. Ich, Mensch, ich will Gott sein. Ich glaube, bis heute hat sich kaum was geändert in unserem menschlichen Denken. Dass wir immer wieder so ich-bezogen sind, dass alles um uns drehen soll. Und wir Christen sind davon nicht befreit. Muss man auch sagen. Ich kenne mich. Deswegen kann ich das auch sagen. Ja, wie gesagt, die menschliche, etwas zu sein, nimmt wieder überhand und sie werden übermütig. Was macht Gott? Er lässt das sich nicht gefallen. Kurzerhand beschließt er die Sprachverwirrung. plötzlich zwei Leute, die auf der Baustelle zusammenarbeiten, vielleicht Gerüst bauen und plötzlich einer versteht den anderen nicht. Und das passiert ja auch. Die fangen an zu streiten, verstehen sich nicht und dann werden sie auf die Erde zerstreut. Im Prinzip haben sie sich selbst ein Urteil gesprochen, aber haben falsch verstanden. Gut, die Menschen gehen überall auf diese Erde und dann gehen wieder Jahrhunderte rum. Menschen leben und Gott sieht das ganze Elend wieder an und denkt sich, ich muss wieder was Neues ausdenken. Dann wählt er einen Hirten, einen Mann, der heißt Abraham. Ein Mann, der gottesfürchtig ist. Interessant ist, dass es immer wieder Menschen gibt, die mit Gott reden, die Gott kennen. Und so ein Mensch ist auch Abraham. Gott sagt zu ihm, nimm deine Familie und geh hin. Ich habe was Großes mit dir vor. Bekommt eine Verheißung von Gott. 1. Mose 12, Vers 2. Von dir wird ein großes Volk abstammen. Ich will dich segnen und du sollst in die ganze Welt bekannt sein. Ich will dich zum Segen für andere machen. Schon wieder Initiative, die von Gott kommt. Ich will aus deinem Stamm, aus dir oder dich bekannt machen. Und interessant ist, dass in den drei Religionen wie Christentum, Judentum und Islam ist der Abraham sehr bekannt. Die also kennen alle. Ja. Und Abraham geht los. Geht los und interessanterweise, ohne überhaupt den Ziel zu wissen, legt los. Geht mit seiner Silbe. Er lebt einiges, hat auch viele Fehler gemacht und trotzdem, Gott steht zu ihm und schließt auch mit ihm einen Bund. 1. Mose 17, Verse 5 bis 7. Darum sollst du nicht mehr Abram heißen, sondern Abraham soll dein Name sein. Denn ich habe dich gemacht zum Vater vieler Völker. Ich will dich sehr fruchtbar machen und will aus dir Völker machen und Könige sollen von dir kommen. Und ich will aufrichten mein Bund zwischen mir und dir und deinen Nachkommen von Geschlecht zu Geschlecht, dass es ein ewiger Bund sei, so dass ich dein und deiner Nachkommen Gott bin. Beim Noah haben wir gesehen, dass er Bund mit Noah und mit der ganzen Erde gemacht hat, mit der Natur. Hier macht er mit Abraham und mit seinen Nachkommen einen Bund. Dass wir im Prinzip Nachkommen Abraham sind, weil wir gesegnet sind durch Jesus Christus. Das ist das, was Gott ausmacht. Er verspricht etwas und er hält das. Wir Menschen sind da etwas anders. Ja, Abraham musste lange auf den Sohn warten und dann bekommt er. Auch Prüfungen muss er bestehen. Ist auch nicht so alles einfach und rund läuft bei ihm, aber er besteht. Der Sohn Isaac bekommt zwei Söhne, Esau und Jakob. Und da sehen wir, wie zwei Zwillinge miteinander streiten und wie so unter den Geschwistern manchmal abgeht. Einer betrügt den anderen, klaut den Segen, muss fliehen. Und trotzdem, Gott erwählt diesen Schurken, kann man so sagen, Betrüger, und erwählt ihn und gibt ihm Namen Israel. Da entsteht eine neue Geschichte. Gott sucht wieder einen neuen Weg, wie er den Menschen erreicht. Er wählt ein Volk. Jakob bekommt dann 12 Söhne, 12 Stämme Israel. Not, Hunger, warum auch immer, kommen sie nach Ägypten, gehen Jahrhunderte vorbei. Aus einem erfolgreichen Volk in Ägypten wird ein Volk von Sklaven, die unterdrückt werden, kaputt werden. Und dann sucht Gott wieder einen Mensch. Ein Mensch, der soll sein Volk befreien. Er befreit das Volk aus der ägyptischen Gefangenschaft und führt in die Freiheit. Und wo sie dann in die Wüste an dem Berg Sinai angekommen sind, mit vielen Wundern, das Meer teilt sich, 10 Plagen in Ägypten. Interessanterweise ist das, dass auch diese Heilsgeschichte auch mit viel Schmerz und viel Leiden von Menschen zusammenhängt. Das zu verstehen, ich glaube, das kann man nicht verstehen, wenn man kein Gott ist. Und wir sind keine Götter. Man kann nur versuchen, die Liebe Gottes zu verstehen und seinen Plan. Vielleicht zu hinterfragen und ihm beten, dass er einen auch einen Frieden darüber schenkt. Und das ist nicht immer einfach, vor allem wenn gerade mit den Menschen, die nicht gläubig sind, zu diskutieren. Aber einfach zu sagen, ich weiß es nicht, ist vielleicht viel einfacher und ehrlicher. Und das erwarten eigentlich Menschen, dass wir ehrlich und aufrichtig sind und nicht irgendwelche Geschichten erzählen, die wir auch selbst nicht verstehen. Auf jeden Fall, Gott ruft Mose und spricht mit ihm. Sie kamen da an den Berg und Mose stieg hinauf zu Gott. Ach so. Gott wollte mit Volk sprechen, aber das Volk sagte, nein, geh du mit Gott reden. Wir haben Angst. Gott geht hin und Mose stieg hinauf zu Gott und der Herr rief ihm vom Berge zu und sprach, so sollst du sagen zu dem Haus Jakob und den Israeliten verkündigen. Ihr habt gesehen, was ich in den Ägypten getan habe und wie ich euch getragen habe. Auf Adlerflügeln und euch zu mir gebracht. Werdet ihr nun meine Stimme gehorchen und meinen Bund halten, so sollt ihr mein Eigentum sein vor allen Völkern. Denn die ganze Erde ist mein. Und ihr sollt nur ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Israeliten sagen sollst. In diesem Vertrag ist etwas anders als in den beiden mit Abraham und mit Noah. Bei den beiden, da war Gott der Initiator. So, ich setze den Vertrag aus und ihr bekommt ihn. Und ich bin verantwortlich. Hier redet er zu Mose und stellt eine Bedingung. Also, es ist jetzt nicht, ich setze einen Vertrag und läuft, sondern er sagt, wenn ihr meine Stimme hört und gehorcht. Also, er fordert die Nachfolge. Er hat die 10 Gebote gegeben, dem Volk erst 10. Dann hat Gott auch gemerkt, das reicht auch nicht. Dann hat er noch 603 gegeben. Im Prinzip hat so eine staatliches System eingeführt, wo, sagen wir, Europa sehr viel profitiert, weil sie einiges von den Gesetzen übernommen hat. Insolvenz, 7 Jahre. Im hebräischen Gesetz steht, dass die alle 7 Jahre den Sklaven entlassen sollen, alle 49 Jahre den Besitz zurückgeben sollen. Und eine Gruppe von Christen, Ökonomen, haben das Arbeitssystem der Israeliten untersucht und haben gesagt, wenn die ganze Wirtschaft so arbeiten würde, hätten wir keine Superreichen, aber auch keine Armen. Es wäre allen gut getan. Aber wir Menschen, wir wollen es nicht. Wir meinen es besser zu können. Aber hier ist interessant, dass Gottes Bemühen immer da ist. Er lässt nie die Menschen im Stich. Auch zur Kommunikation. Die ersten Gespräche hat Gott mit Adam, mit Kain, mit Abel, mit diesen Leuten persönlich geführt. Mit Noah hat er persönlich gesprochen, mit Abraham hat er persönlich gesprochen, mit Mose. Aber dann kommen Menschen wie Lot, da fangen die Engel. Da ändert sich auch in der Sprache zwischen Gott und Mensch. Erst persönliches Gespräch, dann kommen Vermittler. Langsam kommt jemand, der die Beziehung zwischen Mensch und Gott regeln soll. So hat er auch dem Volk Israel aufgetragen. Und ihr sollt mein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das heißt, er hat das Volk ausgewählt, auch mit einem Sinn für die ganze Erde. Nur leider haben sie das nicht wahrgenommen. Die lebten zur Zeit der Richter und auch nicht schlecht ging es den Leuten. Aber dann wurde zu wenig, dann wollten sie Könige haben. Gott hat gesagt, okay, ich könnte auch Könige haben, aber es wird euch was kosten. Und das nehmen die Menschen auf sich zu. Naja, nach 3 Königen geht es da drunter und drüber in Israel. Und es sind wirklich nur ein paar wenige Könige in Israel, die gut waren. Sonst alles andere war schlimm. Und trotzdem, Gott hält zu dem Volk. Er schickt Propheten. Es waren so viele Propheten, die Gottes Sprache dem Volk immer kundgemacht haben. Und diesen Propheten, also die tun mir alle leid. Die haben alle Wahrheit gesprochen, aber kaum Gehör bekommen. Der arme Jeremia, fast 40 Jahre gedient, kein Erfolg gehabt und dann noch getötet wurde. Aber das ist auch Liebe Gottes, dass er Menschen Fähigkeiten gibt, gegen die Wand zu klopfen und nicht aufhören und nicht um eigenen Bedürfnissen zu kümmern. Gott hat diesen Menschen Fähigkeiten gegeben. Auf jeden Fall, er spricht mit dem Volk Israel, aber Götzendienst, er wandert sich immer weiter ab, bis eine vollkommene Stille kommt. 400 Jahre, kein Wort von Gott. Der letzte, der noch mit Gott gesprochen war, Nehemia. Es ist interessant, dass in der Bibel im Alten Testament ziemlich vorne steht, aber geschichtlich gesehen war er der letzte, der noch Kontakt so lebendig zu Gott hatte und dann 400 Jahre nichts. Aber die Liebesgeschichte von Gott ist noch nicht zu Ende. Er hat noch etwas vor. Jetzt Ordnung schaffen. Er gibt auch durch den Propheten immer wieder, bevor er geschwiegen hat, auch Prophezeiungen gegeben, dass das letzte Wort nicht gesprochen ist. Zum Beispiel ein Satz aus Sacharja 9,9. Du Tochter Zion, freue dich sehr, und du Tochter Jerusalem, jauchze, sieh, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen der Eseln. Oder wahrscheinlich das bekannteste Wort aus dem Alten Testament, was so also auf dem Jesus hindeutet, das ist Jesaja 53. Ich nehme nur einen Vers, 53,5. Doch wegen unseren Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Das wurde 700 vor Christus ausgesprochen. Ein Satz, was eigentlich nicht zu übersehen ist in Alter Schrift. Deswegen ist das wichtig, dass wir das Liebeswort auch studieren und lernen. So, und jetzt kommt das. Eines Tages wird in Israel ein Kind zur Welt, kommt ein Kind zur Welt und nur wenige wissen Bescheid. Die Eltern, die Hirten, ein paar Gelehrten, die aus Osten kommen, die wissen Bescheid. Aber die, die eigentlich es wissen müssen, die Schriftgelehrten, die Studierten, die Pharisäer, sie wollen das nicht anerkennen. Sie wollen das nicht sehen. Wahrscheinlich ganz einfach Machtkampf. Sie wollen nicht ihre Positionen abgeben. Wieder das menschliche, ich will Gott sein, ich will über mich bestimmen. Auf jeden Fall, dieses Kind kommt. Und interessanterweise, dass über dieses Kommen ist schon ganz am Anfang der Bibel geschrieben. Und jetzt springe ich wieder zurück zum Anfang und lese einfach einen Satz, wie Gott die Schlange bestraft hat. 1. Mose 3, Verse 14 bis 15. Da sprach Gott der Herr zu der Schlange, weil du das getan hast, seist du verflucht vor allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde. Auf deinem Bauche sollst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Evangelium von Moses, frohe Botschaft. Mit einem Hinweis auf einen Kampf zwischen Mensch und dem Teufel. Auch dieses Hin- und Hergerissen Gott, ich, Widersacher. Ja, das ist immer wieder dieser Kampf. Aber hier, warum ich gesagt habe, das Evangelium von Mose, dieser Kampf, er wird dem Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen. Das ist, wenn man das vergleicht, wenn mir jetzt den Kopf zertreten wird, dann bin ich tot. Endgültig. Aber wenn mich einer in die Ferse stecht, das tut nur ein bisschen weh. Und das ist ein Verhältnis, dass das Kind, der geboren wurde, ist praktisch der Same dieser Frau, der der Schlange den Kopf zerbrechen wird. Das heißt für uns, dass wir immer noch im Kampf stehen, aber wir haben Zuversicht, die wir mit Jesus leben, dass der Schlange der Kopf zertreten ist. Und es gibt ihm nur noch ein bisschen Kraft, dass er uns immer wieder sticht. Das sind die Atheisten, das sind die Krankheiten, das sind alle möglichen Unangenehmlichkeiten, die wir in unserem Leben leben, weil die Schöpfung ist immer noch gefallen. Die Zukunft, die kommt noch. Und über die Zukunft wird dann nächsten Sonntag Matthias uns erzählen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen zeigen, dass in diesem Wort, in diesem Liebesbrief, das Bibel heißt, noch viel, viel, viel mehr steht, auch im Alten Testament, die Hinweise, wie er mit dem jeden einzelnen Mensch vorgeht. Viele gute Geschichten. Und bevor ich heute Morgen noch wegfahren wollte, und dann fiel mir ein Vers aus Hosea, auch ein Prophet, den ich überhaupt nicht beneide. Aber durch ihn sagte Gott zum Israel: Wie sollte ich dich preisgeben, Ephraim? Wie sollte ich dich ausliefern, Israel? Wie könnte ich dich preisgeben, wie Adama, dich Zeboim, das sind zwei Wörter, die ich nicht verstehe, irgendwelche Namen, gleich machen. Mein Herz kehrt sich mit mir um, ganz und gar erregt ist all mein Mitleid. Ja? Wie aufgeregt und erregt, sagt Gott und sagt, wie kann ich dich preisgeben, du Mensch, ich, du meine Schöpfung. Ich will alles dafür tun, damit du lebst. Und dazu gehört auch Erziehung. Unpopuläres Wort heutzutage. Aber es ist so. Und wenn wir lernen, dem zu gehorchen und wie er für die Israeliten das Gesetz gedacht hatte, dann wird unser Leben besser sein. Aber endgültig wird es, wenn wir bei ihm sind. Amen. So, Mikrofon erstmal nicht ausmachen. Und Andreas, ich möchte dich bitten, die Fotos anwerfen. Jetzt ganz was anderes. Ich habe letzte Woche mit unserer Missionarin aus der Ukraine, mit Monika, telefoniert. Sie hat mich kurz angeschrieben, die haben Feuer gehabt. Die haben Feuer gehabt und denen ist die Garage, also praktisch Dach, alles abgebrannt. Da werden jetzt ein paar Bilder kommen. Und wie auch in diesem Land ist Versicherung, Ordnung oder so, alles nicht so genau genommen, und wenn sowas passiert, dann hat man Elend, Kosten, und wenn du nicht die richtigen Leute kennst und keine Schmiergelder zahlst, dann wird es schwierig. Und Monika sagte, wo der Feuerwehrmann dann Bericht geschrieben hat, das ist Monika und Konstantin, ihr Mann. Monika ist ja, glaube ich, seit 18 Jahren bei uns Mitglied hier in der Gemeinde und arbeitet, oder die beiden arbeiten mit den behinderten Menschen in der Ukraine. auch eine Arbeit oder was auch in dem Land. Durch Arbeit dieser Frau und später auch ihren Mann Konstantin hat sich einiges geändert, wie die Menschen überhaupt die Behinderten sehen. Sonst war früher grausam. 80% der Leute dachten, Behinderte sind Gottes Strafe. Und die behinderten Menschen wurden überall versteckt, bloß nicht öffentlich zeigen. Schlimm. Obwohl das ein Geschöpf für Gott ist, die Gott genauso liebt wie alle anderen. Naja, jetzt kannst du die beiden Bilder mit dem Garagen zeigen. So, das ist das, was übrig geblieben ist. Das ganze Werkzeug in der Garage ist alles abgebrannt. Die waren Gott sei Dank zu Hause gewesen. Gäste waren da und plötzlich ging Licht aus und sie nach draußen brennt. Die Feuerwehr kam in 4 Minuten. Das ist auch, ich dachte, wie 4 Minuten? Ja, die sind vor Ort und haben geschafft, das Haus nicht anbrennt, nur die Garage zerstört. Aber wie gesagt, die Not ist groß. Sie hat zwar nicht wegen Geld gesagt, aber wir haben selbst überlegt, dass wir heute auch unsere Sammlung für die machen und diejenigen, die vielleicht auch überweisen können mit Spendenquittung, ist es Möglichkeit, auf Gemeindekonto Geld überweisen und mit Vormerk Mardan vorher, damit wir wissen, dass wir das Geld auch die Missionsgesellschaft Licht im Osten überweisen, dass das alles dann guten Weg geht. Ja, das war's. Ich glaube, ich habe was vergessen. Aber mache ich später beten.